Herzlich willkommen zu deinem Podcast Unlimited Greatness. Hier geht es um das Thema Manifestation, Gesetz der Anziehung, Money Mindset und alles rund um ein erfolgreiches Leben und Business. Mein Name ist Beate Glöser, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, seit über 20 Jahren glücklich verheiratet, Buchautorin, Keynote-Speakerin, Mindset- und Business-Coach, Unternehmerin und Gründerin der Greatness Academy. Ich liebe es, Menschen dabei zu helfen, ihre größten Träume zu verwirklichen, ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness und ich freue mich heute auf dieses Interview mit dieser wundervollen Frau, die ich vor ein paar Wochen kennengelernt habe auf Nordzypern und wir auf einem sehr, sehr spannenden Event waren und wir uns direkt unglaublich gut verstanden haben. Ich habe gesagt, wir müssen uns hier einfach in diesem Podcast austauschen, weil es richtig, richtig cool ist. Und das ist so eine richtige Strahlefrau und ich werde sie jetzt erstmal offiziell anmoderieren. Also die hat was nämlich zu sagen. Und ich habe übrigens, das zeige ich gleich. Also erstmal herzlich willkommen, Nicole Wehn. So schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank, Beate, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega auf unser Interview.
Nicole ist Deutschlands führender Success Embodiment Coach, ehemalige Perfektionistin und Badass Online-Unternehmerin. Seit 2018 hat sie mehr als 1000 Menschen bei ihrem Weg in die Sichtbarkeit begleitet. Sie ist interkontinental von den Besten ihres Fachs ausgebildet, Bestseller-Autorin, Podcast-Host von Her Brand und mit mehr als 2 Jahrzehnten Online-Marketing-Expertise und als erfahrene und zertifizierte Coachin kennen sie die Online-Business-Achterbahn aus dem FF. Sie zeigt dir, wie du sein und was du tun musst, um konstante mehrfach fünfstellige Umsätze pro Monat ohne Overwhelm, Hustle und Überforderung zu haben. Liebe Nicole, herzlich willkommen. Ich freue mich auf dieses Gespräch und ich weiß jetzt schon, es wird großartig.
Natürlich wird das großartig. Wir werden so viel Spaß haben und dich als Zuhörerin wird auch hier jede Menge Spaß erwarten, ne? Weil wir beide haben ganz viel gelacht schon miteinander.
Absolut. Und liebe Nicole, was mich natürlich brennend interessiert und ich glaube, das haben halt die ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Frauen, dieses Thema Perfektionismus. Und ich meine, ich habe dich jetzt auch kennengelernt, wir haben auch über dieses Thema gesprochen. Und magst du uns mal reinholen in deine Welt? Also wie bist du aufgewachsen? Weil ich glaube, dass sowas sich einfach irgendwie auch aufbaut, dass wir so programmiert werden. Wie bist du aufgewachsen und vor allem, wie hast du natürlich diesen Switch gemacht von der Perfektionistin, die alles richtig machen wollte, zu der Frau, die du heute bist, mit einem krassen Business, was du wirklich nach außen trägst, mit einem wundervollen Buch, das ich jetzt hier nochmal hier in die Kamera euch zeige und dann auch noch wirklich anderen Menschen das nahe bringst, dass sie auch dieses Business nicht mehr in diesem Hustle machst.
Ja, das ist eine großartige Frage, aber du hast vollkommen recht natürlich. Also es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin die Tochter eines Gastronomen, also meine Eltern hatten Diskotheken. Und ich habe schon als 8-Jährige abends, samstagsabends um 19 Uhr auf der Tanzfläche stehen dürfen und meine Runden gedreht. Natürlich damals im perfekt gebügelten Blümchenkleid, weil meinen Eltern es wahnsinnig wichtig war, dass wir nach außen hin einen absolut perfekten heile Welt-Eindruck abgeben, weil eben die Diskothek an sich ja schon so ein verruchtes Milieu ist. Und meinem Vater war es so unfassbar wichtig, dass wir nach außen hin eben so sauber wirken, so rein wirken. Er war auch sehr erpicht darauf, immer und immer wieder mit der Polizei zusammenzuarbeiten, damit es eben keinen Alkohol am Steuer gibt und keine Drogen. Also er ist auch massiv gegen Drogen im eigenen Laden vorgegangen. Und dieser Widerspruch zwischen der heilen, perfekten Welt und Familie, die wir nach außen hin getragen haben und das, was natürlich sich im Dunkeln verborgen hat in der Nacht, das hat mich immer wahnsinnig fasziniert, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich genau wie jeder andere auch sehr angepasst dementsprechend aufgewachsen. Ich wollte immer dazugehören, ich wollte reinpassen, ich wollte gemocht werden, ich wollte einfach geliebt werden für wer ich bin. Und habe mich dementsprechend in meiner Jugend so krass verbogen, wenn wir mal ehrlich sind. Also ich bin wirklich, ich habe keinen Alkohol getrunken, habe keine Drogen genommen. Also ich war total angepasst und total brav, weil eben mein Vater das alles auch echt strikt abgelehnt hat, obwohl er in genau so einem Milieu sein Geld verdient hat. Und dieses Saubermann-Image, das habe ich natürlich einfach mitgegeben bekommen, dass das wichtig ist nach außen hin, um eben nicht verurteilt zu werden. Und als ich dann so raus bin in die große, weite Welt, ich habe in den USA studiert und bin mit 19 nach New York gegangen, habe ich mich natürlich wieder in Diskotheken gefunden. Und diesmal war ich aber nicht mehr in der Disco meines Vaters, wo alle Augen auf mich gerichtet waren und mich jeder beobachtet hat, sondern ich war plötzlich frei. Und in dieser Freiheit habe ich natürlich alles ausprobiert, was man so ausprobieren kann unter der Sonne, ja, von, keine Ahnung, Männern über Drogen, über Alkohol war alles dabei. Ich habe es wirklich krachen lassen in meinem Studium und habe aber parallel dazu natürlich auch immer das Image nach außen hin aufrecht gehalten, ne? Also ich war im Studium sehr, sehr gut. Ich war in der Schule nicht so gut, aber im Studium war ich sehr, sehr gut und weil es mir Spaß gemacht hat, weil es BWL war, weil es mich interessiert hat und ja, und dann habe ich halt in der Zeit eben es krachen lassen und das rausgelassen und so diese Neugier, diese Rebellen in mir. Wir haben uns vorhin über die heimliche Rebellion unterhalten. Ich habe es auch heimlich gemacht und zwar auf einem anderen Kontinent. Auf einem anderen Kontinent war ich heimlich Rebellin. Mein Vater wusste bis zu seinem Tod nicht, was ich alles gemacht habe, weil wir darüber natürlich auch nie gesprochen haben und weil ich natürlich ihm gegenüber immer sehr sauber und angepasst aufgetreten bin. Und als ich dann geheiratet habe irgendwann, habe ich tatsächlich wieder dieses Image angenommen. Also ich habe meine ganze Laufbahn nach dem Studium und so weiter, ich habe total gerne gefeiert. Ja, wir waren ständig aus und hoch die Tassen und keine Ahnung was. Und als ich dann Mutter geworden bin, habe ich plötzlich gedacht, das meinen Kindern gegenüber geht das ja nicht mehr. Also meinen Kindern gegenüber muss ich jetzt auch schon wieder genauso leben, wie ich das zu Hause gelernt habe. Und das war in einer Zeit, in der ich einfach wahnsinnig unbewusst war, möchte ich auch dazu sagen. Ich habe mich null mit mir selber und meiner Persönlichkeit beschäftigt, sondern ich habe einfach alles hingenommen, als das ist meine Realität, so soll es sein und so muss es auch sein. Und als meine Mutter dann vor mittlerweile 6 Jahren ganz plötzlich, überraschend mit 62 Jahren tot im Garten lag, da ist mir persönlich, also ist für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich mit meiner Mutter sehr eng verbunden war, wir waren wie Freundinnen mehr als wie Mutter und Tochter. Und ich habe mit meiner Mutter auch sehr, sehr viel Zeit verbracht und war oft und jeden Tag eigentlich mit ihr im Austausch. Und jeder, der seine Mutter liebt, der weiß im Allgemeinen, es ist unheimlich hart, Eltern zu verlieren, wer schon mal einen Elternteil verloren hat. Und wenn es dann auch noch so unerwartet und plötzlich passiert, ohne Vorwarnung, das hat was mit mir gemacht. Das hat mich regelrecht in meinem Leben vollkommen zum Stillstand gebracht. Also ich habe zwar funktioniert, weil ich habe gelernt zu funktionieren. Ich habe auch gelernt, nach außen hin die Fassade aufrecht zu halten und angepasst zu sein. Aber ich sag dir, hinter den Kulissen war mein ganzes Weltbild zerstört, weil plötzlich mein Vater ist ein paar Jahre vorher gestorben. Plötzlich waren keine Eltern mehr da. Und dementsprechend, so albern das klingt, weil ich war ja schon 41, ja, ich habe mich als weise gefühlt, ja, als orientierungslos und so nach dem Motto, jetzt habe ich mein Leben lang danach gestrebt, dass ich von den beiden immer wieder die Bestätigung bekomme. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Und das hat so viel mit mir gemacht, dass ich damals auf die Reise gegangen bin nach dem ersten Jahr. Ich glaube, im ersten Jahr habe ich wirklich einfach nur funktioniert, weil mein ganzes Nervensystem einfach komplett im Override war, weil ich überhaupt gar nicht, war so gestresst auch und mit den Kindern und mit der ganzen Abwicklung, die Trauer, die ich kaum zugelassen habe, und natürlich das eigene Business, was ich damals schon hatte, tatsächlich. Das hat mich so auf Trab gehalten, dass ich erst so im Jahr 2 und 3 nach ihrem Tod wirklich angefangen habe, mich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich ohne dieses Saubermann-Image? Wer bin ich eigentlich ohne die Erwartung von diesen beiden Menschen, die mir so nahe stehen? Und diese Frage treibt ja viele Menschen um, ne? Und beschäftigt mich natürlich immer noch und immer weiter. Und für mich war Perfektionismus immer der Anker. Also wenn ich die Sachen richtig gut und perfekt gemacht habe, dann werde ich geliebt, dann bin ich sicher. Und für mich war Perfektionismus auch mit viel Tun verknüpft. Also je mehr ich tue, umso besser bin ich darin und umso mehr werde ich geliebt und umso sicherer bin ich. Und mit so einem Nervensystem kann ich dir aus heutiger Erfahrung und mit meiner Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach sagen, dass es irgendwie klar war, dass es mich irgendwann in ein Burnout treiben wird. Und es hat es tatsächlich schon mal getan, als ich festangestellt war, damals im amerikanischen Großkonzern, in der Leitungsfunktion, im Marketing. Da bin ich schon mal an den Rande des Burnouts gekommen, nämlich als ich Mutter geworden bin und einen Karriereknick erlebt habe. Ich habe versucht, durch mehr Tun zu kompensieren, dass ich mich komplett verändert hatte durch die Mutterschaft, ne? Und nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte und es wieder erlebt habe, auch in der Selbstständigkeit wieder in diesen Override zu gehen, in diesen Hustle und diesen Perfektionismus, habe ich mich echt damals gefragt, es muss anders gehen. Es muss einen anderen Weg gehen. Es kann nicht sein. Es gibt Menschen, die verdienen viel, viel mehr Geld als ich und die arbeiten viel, viel weniger. Und es gibt Menschen, die sind viel erfolgreicher als ich und die brennen sich nicht aus. Warum brenne ich mich aus? Und diese Frage gepaart mit dieser Frage nach, wer bin ich eigentlich, hat mich dann sozusagen auf die Reise geschickt. Und wie das so oft ist, helfe ich natürlich heute den Menschen genau damit.
Ja, was für ein Zufall, gell?
Ganz zufällig.
Ja, sag mal, liebe Nicole, also ich glaube, also wenn ich so deine Geschichte höre, ist es auf jeden Fall eine andere Geschichte als bei mir. Ja, also du kommst ja aus einem Unternehmertum, also ich würde schon sagen, also aus einer Unternehmerfamilie, weil eine Diskothek zu betreiben. Und das heißt, also ich würde jetzt sagen, du bist wahrscheinlich aufgewachsen auch mit Geld, oder? Also
Ja,
war
also
das ein Thema bei euch? Wie
ich
ist das?
bin mit Geld aufgewachsen, jawohl, aber ich habe mich immer geschämt für das Geld meiner Eltern,
Ah,
weil
oh,
es hat ganz unfassbar viele Neider angezogen. Ich bin
aha.
beim Thema Geld, also auch ich habe da meine Reise natürlich gemacht.
Ja, logisch.
Du auch, ja. Und ich habe, Geld war für mich, Geld hat man, darüber spricht man nicht. Geld nach außen zeigen, es ist angeben, überhaupt Erfolg nach außen tragen, ist angeben. Und also ich bin einfach mit einer anderen Form von Glaubenssätzen aufgewachsen als jemand, bei dem kein Geld da war. Und ich habe, wie gesagt, mich in vielerlei Hinsicht geschämt dafür. Vor allem auch, und es ist so ein bisschen eine Side Note, mein Vater war jüdischen Glaubens. Und in unserer Gesellschaft werden Juden ja ganz gerne auch nach wie vor noch ausgegrenzt und verurteilt etc. Er hat auch sehr, sehr viel Antisemitismus erlebt, erleben dürfen in seiner eigenen Karriere. Und für uns war das immer so, der dreckige Jude, der zieht den Menschen das Geld aus der Tasche. Das haben Menschen über ihn gesagt, weil man sie natürlich dazu gezwungen hat, in die Disco zu gehen. Klar, ganz klar, ja. Aber so war die Einstellung auch in dem, ich bin in einer Kleinstadt groß geworden. Wir waren bekannt wie bunte Hunde. Und für mich war das der Albtraum, dass andere wissen, was ich für oder was meine Eltern für einen Erfolg haben, weil man das einfach gesehen hat, ja. Weil die Diskotheken sind gelaufen wie die Feuerwehr. 10 Jahre lang standen dort Montag bis Freitag, Montag bis Sonntag, also auch 7 Tage die Woche, die Menschen Schlange vor der Tür. Und das war immer nur so, du bist die Tochter vom Gritzmacher und du bist die Tochter von XY und es ging nie um mich. Es war immer so dieses, du bist halt nur jemand wegen des Geldes oder auch wenn andere Kinder zum Beispiel mit mir befreundet sein wollten. Ich war mir immer nicht sicher, ob das eine wahre Freundschaft ist oder ob es ist, weil meine Eltern sie zum Beispiel mit nach Florida eingeladen haben oder und da habe ich halt natürlich auch echt meine Erlebnisse gehabt. Muss ich auch wirklich sagen. Ich habe so viele Neider angezogen. Ich bin so oft ausgegrenzt worden wegen dem Vermögen meiner Eltern. Und für mich war das, als ich in diese Welt gekommen bin und das erste Mal über Geldglaubenssätze gehört habe, habe ich gedacht, ich habe keine Geldglaubenssätze. Bei uns gab es ja immer Geld. Ja? Also bei uns, meine Eltern haben, ich meine, wir reden hier über die 80er, ne? Wenn die abends die Kohle, das war alles noch Cash. Ja? Das heißt, die haben das Bargeld nach Hause gebracht und haben auf dem Esstisch das Bargeld gezählt nach einem Geschäftsabend. Ne? Und das heißt, für mich war das was total Normales, dass da ganz, ganz viel Bargeld rumliegt. Und dann haben sie diese, kennst du noch diese Dinger da um das Geld rum,
Ja,
diese
ja, ja, ja.
Pakete? Mein Vater hat das dann in den Koffer gepackt und zur Bank gebracht. Ne? Und so war für mich irgendwie so, ja, Fülle ist immer da, ne? Geld ist immer
Ah,
da.
Wahnsinn. Aber weißt du, was ich total faszinierend finde, ist eben so die Geschichte jetzt von dir zum Thema Geld. Zu hören, die also bei mir komplett das Gegenteil davon ist, ne, so eben da war das Geld eigentlich voll die Mangelware, und dann aber zu sagen, weißt du, es ist halt wirklich nicht das Geld, ne? Ich meine, das ist ja das, was wir auch lehren, in unseren Programmen. Es geht nie um das Geld, sondern was du halt eben da rein projizierst. Weil die meisten Menschen, die kein Geld haben, die glauben, wenn ich halt mal Geld habe, dann geht es mir gut. So, jetzt bist du aufgewachsen mit Geld und hast das versteckt und hast Angst gehabt, dass die Menschen dich wegen des Geldes mögen. Also das heißt, es ist eigentlich, also ich finde, das ist so deutlich und deswegen, ich feiere gerade unser Gespräch, ja, dass es wirklich nicht um das Thema Geld geht, sondern es geht immer um dich und wie du dich zum Thema Geld auch positionierst, was du darüber glaubst. Ja, weil wenn jemand kein Geld hat, kann sein, dass jemand mich ausnutzt oder ich Neider habe, weil ich schöne Haare habe, ja. Keine Ahnung. Oder weil meine Eltern vielleicht gut kochen und bei uns gibt es gutes Essen. Weißt, das kann alles sein, ja. Aber worauf geben wir den Fokus? Und ich glaube, das ist halt immer so die Gelegenheit, daraus zu lernen und für sich halt so eine Balance zu finden. Wie will ich über Geld glauben zum Beispiel?
Ja, und nicht nur das, sondern weißt du, ich höre immer wieder in der Coaching-Bubble, ich bin nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren. Das bin ich auch nicht, weil soll ich dir was verraten? Meine Eltern sind bettelarm aufgewachsen. Meine Mutter, da gab es überhaupt gar kein Essen richtig. Die ist mit 7 Geschwistern mit 6 Geschwistern aufgewachsen. Der Vater hat im Krieg gedient und ist dann dort aufgrund eines Splitters in der Leber ist der mit 44 gestorben. Das heißt, die Mutter hat 7 Kinder alleine durchgebracht in einem Nachkriegsdeutschland und meine Mutter hat immer erzählt, dass sie am Freitagnachmittag zum Metzger gegangen sind und dort die Wurstschnippel, die der Metzger eigentlich weggeworfen hätte, bekommen haben, weil der wusste, dass es da in der Straße diese Familie gibt mit eben 7 Kindern, die kein Geld haben. Und dann gab es einmal in der Woche halt anstatt Gemüse, was es im Garten angebaut gab, gab es dann einmal eine Suppe, wo Fleisch drin war. Und meine Mutter hat halt auch immer erzählt, sie war halt immer die bettelarme Schäufele, die mit den kaputten Klamotten rumgelaufen ist, weil sie ist in der Mitte geboren. Das heißt, sie hat natürlich immer von den älteren Geschwistern natürlich auch die Klamotten aufgetragen und ihre Geschwister auch. Und mein Vater ist ebenso bettelarm aufgewachsen. Also meine Großeltern sind im Konzentrationslager befreit worden. Die hatten gar nicht, sind komplett enteignet worden. Und diese Geschichte dazu bedeutet auch umgekehrt, wie wir alle wissen, deren Geldglaubenssätze haben natürlich auch eine große Rolle damit ges dabei gespielt, ne? Und dann nicht nur das, sondern auch die Tatsache, dass meine Eltern nicht glücklich miteinander waren. Viele Menschen denken ja, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich glücklich. Und ich durfte aber lernen und sehen, meine Eltern haben sich auch scheiden lassen, als ich oder getrennt, als ich 16 war und meine Schwester war damals 12. Ich durfte halt sehen, dass Geld nicht glücklich macht, weil obwohl wir in einem schönen Haus gewohnt haben und 2 Autos hatten und schöne Reisen gemacht haben, etc., waren meine Eltern null glücklich miteinander. Die waren zwar geschäftlich richtig gut, die Partnerschaft hat geschäftlich super funktioniert, deswegen waren die gemeinsam so erfolgreich, aber die waren einfach wirklich nicht happy miteinander und die Beziehung war alles andere als perfekt. Das war auch nicht authentisch, was meine Eltern da gemacht haben. Weißt du, deswegen rede ich heute so viel über Authentizität, weil ich eben gesehen habe, dass das, was nach außen präsentiert worden ist, die perfekte Familie, im Hintergrund überhaupt gar null perfekt war. Und ich habe natürlich ganz viele, ich sage ja, ganz andere Glaubenssätze mit Geld verbunden gehabt, nämlich, dass es nicht glücklich macht, dass es eine Beziehung zerstören kann, etc. pp. Plus die Geldängste, die beide hatten. Die hatten ja ihre Geldängste, das kannten die ja gar nicht mit dem
Ist das eben,
Geldglaubenssatz.
ja. Das ist es eben. Wir glauben ganz oft, dass Geld uns sicher macht, aber Geld macht nicht sicher, wenn du dein Inneres dazu nicht veränderst. Und bei dir jetzt in deiner Geschichte, ich meine, das hätte ja auch, also, oder du hattest, würde ich sagen, die Aufgabe, eben das nicht zu übernehmen. Geld macht nicht glücklich und deswegen nehme ich kein Geld an, sondern damit halt zu arbeiten. Du arbeitest sozusagen mit anderen Glaubenssätzen bei dir, als ich jetzt mit anderen Glaubenssätzen gearbeitet habe. Und trotzdem ist das Ziel für uns alle, einfach uns ein Stück davon zu distanzieren und zu sehen und Geld zum Beispiel als das zu sehen, was es ist.
Ja.
Und gleichzeitig auch unsere Schöpferkraft, also dass die einfach in uns ist. Wie würdest du sagen, was mich interessiert ist, wolltest du schon immer selbstständig sein? War das so?
Keine Frage.
Ja, weil ich finde, ne, du bist jetzt in der Unternehmerfamilie und da war jetzt alles nicht so glänzend, wie das eigentlich ausgesehen hat und eigentlich Geld macht nicht glücklich und jetzt bist du doch selbstständig Und dann hattest du auch Thema Glaubenssätze und jetzt hilfst du auch anderen, genau diese Glaubenssätze auch zum Thema so zu verändern, dass die Menschen damit auch glücklich sind. Wie war dein Weg da diesbezüglich?
Großartige Frage, vielen Dank dafür. Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der mir immer gesagt hat, bleib angestellt, das ist sicherer. Eine Anstellung ist sicherer. Du als Frau bist angestellt viel sicherer. Und es gab einen Zeitpunkt, als ich gerade mit dem Studium in den USA fertig war, wie alt war ich damals? 21. Da hat bei ihm eine seiner Geschäftsführerinnen gekündigt, die eben Familie gründen wollte. Und da war eben dieser Posten offen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe total Bock, diese Geschäftsführerposition zu übernehmen. Und da hat mein Vater wirklich ein paar Nächte drüber nachgedacht. Und dann hat er nachher dann zu mir gesagt, er hat abgelehnt mit den Worten, nicht weil er nicht glaubt, dass ich es kann, weil er glaubt sehr wohl, dass ich das kann. Und er hält mich sehr wohl für fähig. Aber für eine Frau, die vielleicht auch später mal Kinder oder eine Familie haben möchte, ist die Nacht kein Ort. Und das war so seine Einstellung, dass der Club, und ich meine, ich habe bei ihm auch mal im Sommer, ne, ich habe auch mal im Sommer einfach nachts gearbeitet bei ihm und an der Kasse und habe das ausprobiert. Das heißt, ich habe viel gesehen, was da auch wirklich in der Nacht passiert, was auch passiert, wenn Menschen besoffen sind und wenn es dann ums Zahlen der Rechnung geht und auch was zum Beispiel Alkohol in Kombination mit Geld mit Menschen macht. Auch da habe ich sehr, 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 sehr viel gelernt und ich musste ihm ein Stück weit recht geben, ne? Weil das ist, je später es ist, also wenn du mal um 5 oder 6 Uhr morgens durch so eine Diskothek gehst und nüchtern bist, dann wirst du echt mal die tiefen Abgründe der deutschen oder der allgemeinen, der menschlichen Seele sehen, ja? Also nicht nur der deutschen, das ist ja überall so, ist ja auch in den USA nicht anders. Ja, und für mich persönlich war dann damals so dieser Punkt, wo er gesagt hat, nein, du bist sicherer und bist vor allem auch fähiger, nachher mal Kinder zu bekommen und dann trotzdem noch abgesichert zu sein, weil er war schon immer der Meinung, dass ich jetzt nicht unbedingt einen reichen Mann heiraten muss. Ja, also er hat dafür gesorgt, dass ich eine sehr gute Ausbildung habe. Er hat dafür gesorgt, dass ich auf jeden Fall sein betriebswirtschaftliches Denken habe ich definitiv von ihm auch übernommen und von ihm auch seinen unternehmerischen Instinkt habe ich tatsächlich auch sehr stark in mir. Und er hat aber immer gesagt, bleib angestellt. Und ich habe mich tatsächlich auch erst selbstständig gemacht, als er tot war.
Ach was.
Ja.
Und was war der?
War vielleicht ein Zufall, ich weiß es nicht, aber mein Vater ist 2015 im Dezember gestorben und ich habe mich dann 2018 erst im März selbstständig gemacht.
Und was war der dein Beweggrund oder was war der Schritt? Also was hast du vorher gemacht und wie kamst du zu deiner Selbstständigkeit?
Ja, ich war ja, also in meiner letzten Angestelltenrolle war ich in Leitungsfunktion im amerikanischen Großkonzern und habe ein Team geführt, war auch für Europa, Mittlerer Osten und Afrika fürs Marketing zuständig, von einem amerikanischen Rasenmähermotorenhersteller. Und ich bin schwanger geworden und mein Chef mit dem ersten Kind, mit unserer Tochter, und mein Chef hat damals zu mir gesagt, als ich ihm das gesagt habe, naja, eine Mutter gehört ja zu ihren Kindern. Also der hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich wiederkomme. Und wir haben damals in der Schweiz gelebt. Meine Kinder sind auch beide in der Schweiz geboren, in Zürich. Und der hat dann eben zu mir gesagt, na, du kommst ja eh nicht wieder. Und in der Schweiz ist die Regelung einfach definitiv anders als in Deutschland. Da gibt es auch keine Elternzeit und so weiter. Da gibt es zwar einen Mutterschutz, aber der ist nach 4 Monaten vorbei. Und dann kannst du eben entweder wieder, also der Arbeitgeber muss dir halt keine Teilzeitstelle anbieten, sondern der muss dir nur deine alte Stelle wieder anbieten. Und ich habe dann damals gesagt, doch, ich komme wieder. Und dann bin ich tatsächlich, als meine Tochter 6 Monate alt war, also ich habe noch 2 Monate Sabbatical gemacht, das haben sie mich noch erlaubt, haben sie mir noch unbezahlt erlassen sozusagen. Und dann bin ich nach 6 Monaten wieder voll arbeiten gegangen
Wow.
mit einem kleinen Baby zu Hause. Und ich kann dir sagen, du kannst gar nicht vorstellen, was ich für Sätze gehört habe. Kann sich das dein Mann nicht leisten, dass du eine Pause machst? Wo soll denn deine Tochter bleiben? Oh Gott, die Arme, ja, die Arme, also vor allem von meinen ganzen Deutschen, von meiner Mutter, von meinen Freundinnen etc., also all die, die das überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Und ich wollte aber wieder arbeiten. Ich habe gerne gearbeitet. Mir hat das Spaß gemacht, was ich gemacht habe. Und ich habe mich praktisch an den Rande des Burnouts dann in 2 Jahren, ich habe 2 Jahre dann voll gearbeitet und mich an den Rande des Burnouts manövriert. Und als ich dann schwanger war mit dem zweiten Kind und klar war, dass wir nach England versetzt werden vom Job meines Mannes her, habe ich dann einfach entschieden, dass ich mal kurz eine Pause mache, ja, so lange, bis wir uns da in England eingegroovt haben. Und der Louis auch, sagen wir mal, ein Jahr alt ist oder so. Und dann habe ich da angefangen, Jobs zu suchen. Und in England arbeiten die Frauen alle voll. Die geben alle ihre Kinder mit 3 Monaten schon in die Nursery. Und das ist dort gang und gäbe. Und die commuten auch so ewig weit. Also wir haben im Speckgürtel von London gewohnt. Und ich habe da teilweise Jobs gehabt mit 1,5 Stunden Anfahrt, ne, Commute. Also das war für mich dann so, okay, dann sehe ich meine Kinder gar nicht mehr, ne? Wenn ich Vollzeit arbeite, 1,5 Stunden hin und 1,5 zurück. Naja, auf jeden Fall haben mein Mann und ich dann damals entschieden, dass ich zu Hause bleibe, solange wir eben in Großbritannien sind. Und dann waren wir insgesamt 2 Jahre dort und nach den 2 Jahren sind wir dann nach Hannover versetzt worden. Und in Hannover habe ich dann nach einem halben Jahr Eingewöhnung von allen, also meinen Kindern und eben auch von mir selber, wieder nach einem Job gesucht. So. Und jeder, der schon mal angestellt war, der weiß ja, dass eine Mutter mit 2 kleinen Kindern, mit einer 6-Jährigen und einem, wie war mein Sohn, 2,5-Jährigen, die werden ja nicht unbedingt mit Kusshand genommen. Ne? Das war schon eher so, oh, da sind die Kinder noch so oft krank und dann fehlt die ja andauernd. Und davon mal abgesehen, im Marketing eine verantwortungsvolle Rolle zu haben, die in Teilzeit ist, in Hannover, was jetzt nicht unbedingt eine Weltstadt ist, Ding der Unmöglichkeit für mich damals. Und dann habe ich in so einem kleinen Verlagshaus wieder angefangen. Und habe dort die Post beantwortet und Cold Selling habe ich gemacht, Cold Calls. Oh Gott, Albtraum für mich persönlich, ja. Also wirklich, so habe ich Anzeigen verkauft, ey.
Ach, was?
Ja, dann habe ich das 1 Jahr lang gemacht und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, wenn ich jetzt noch einen Tag länger Dummfuck mache, dann springe ich aus dem Fenster, ja. Und dann hat er gesagt, na, dann mach dich doch einfach selbstständig mit dem, was
Ach,
du
was?
kannst. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann mache ich mich halt mal selbstständig. Und die Selbstständigkeit war für mich damals, womit habe ich mich selbstständig gemacht? Als Marketingberaterin für den Mittelstand. Das hat ja total Sinn gemacht von den Erfahrungen, die ich hatte. Und habe dementsprechend dann auch sehr, sehr schnell aus meinem Netzwerk, bin direkt mit 4 Kunden gestartet, also richtig, richtig gut, mit 25 € Stundensatz. Zu wenig zum Leben und zu viel zum Sterben, kann ich da nur sagen. Echt mit einem 25 € Stundensatz. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass das, also so komme ich ja überhaupt auf gar keinen grünen Zweig. Vor allem, ich habe ja davor sehr, sehr gut verdient, ne? Ich war in einer Führungsrolle. Also ich habe 120.000 € Jahresgehalt gehabt. Ich habe richtig gut verdient. Und dann habe ich mit 25 € Stundensatz angefangen.
Ja, aber wie kommt man darauf, 25 € pro Stunde abzurufen?
Weißt du, was ich da für Antworten gekriegt habe? Boah, das ist aber viel. Kein
Oh, das
Scherz.
ist
Kein
spannend.
Scherz. Also,
Ja?
das ist so, okay, aber 25 € brauche ich mindestens, damit so viel kostet allein meine Versicherung. Also, es war wirklich, also,
Okay.
ich sag dir, dieses
War der
2018
Change? Was
war der Change.
ja, was ist so, ich meine, heute bist du eine erfolgreiche Coachin, hilfst anderen, ein Business aufzubauen. Was war das, wo dein Business so hochkatapultiert hat? Wo war genau?
Also ich glaube, eine Situation, die noch wichtig ist, dazwischen war, dass ich habe für ein Startup gearbeitet in meinem zweiten Businessjahr 2018 dann, 2019. Und in diesem Startup habe ich meine ganze Zeit gegen Geld getauscht. Also sprich, der hat meine ganze Sel Zeit gekauft. Ich hatte zwar noch 2 kleine andere Kunden, ne, weil wegen Scheinselbstständigkeit und so weiter. Aber dem war das total wichtig, dass ich im Prinzip wie eine Angestellte für ihn tätig bin, ne? Und dann habe ich sozusagen meine gesamte verfügbare 25 Stunden Zeit in der Woche an ihn verkauft. Dann ist das Startup pleite gegangen und dann habe ich da gesessen. 3 Monate nicht die Rechnung bezahlt, bis heute nicht bezahlt übrigens die Rechnung, aber ich hatte die Zeit gearbeitet und es war Sommer. Jeder weiß, im Mittelstand passiert im Sommer gar nichts in Deutschland, ne? War für mich auch eine neue Erfahrung. Ich habe ja viel im Ausland gelebt und gearbeitet. Und ja, und dann habe ich halt eben damals angefangen, mir einen Social Media Kanal aufzubauen, ne? Weil war null sichtbar. Ich hatte gar keine Sichtbarkeit. Und habe dann 2020 in ein Businessprogramm investiert. Und in diesem Businessprogramm habe ich dann eine E-Mail-Liste aufgebaut, meine Webseite einigermaßen auf Vordermann gebracht, weil ich hatte schon eine Seite. Ich habe meinen Social Media Kanal noch weiter ausgebaut. Ich habe ein Produkt entwickelt. Ich habe ein Freebie entwickelt. Ich habe Ads angefangen zu starten. Und das war dann alles so 2020 in der Pandemie habe ich mit 2 Kindern, eins davon natürlich zum Homeschooling zu Hause und das andere zum Glück durfte weiter in den Kindergarten gehen. Sonst wäre ich echt durchgedreht. Und bin morgens um 5 aufgestanden und habe dann da an diesem Business gearbeitet. Und mir war klar, dass ich sehr schnell sehr weit kommen werde. Und so war es auch. Ich bin in 10 Monaten zu 100.000 Euro Umsatz gesprungen, praktisch von 20.000 kommend, und habe sehr schnell gesehen, dass ich meine ersten Coaching, mein erstes Coaching-Paket habe ich 6 Sessions, glaube ich, für 8 Euro, 850 Euro verkauft und habe dann, ich war super schnell ausverkauft, ne, habe super schnell 10 Coaching-Kunden gehabt, immer 1:1, und habe dann gesehen, dass das nicht nachhaltig ist, ne, und habe dann so angefangen, an meinen Preisen auch sofort zu schrauben. Aber es war super schwer für mich. Für mich war es so ein krasser Schritt, von 850 Euro auf 1.000 zu gehen für 6 Sessions und dann von 1.000 auf 1.500. Oh mein Gott, wer soll das zahlen, ja? Die werden mich alle hassen, die werden alle denken, jetzt ist sie total gierig geworden, etc. Und dann der Sprung tatsächlich wirklich so in das, wer ich heute bin, ist meine Coaching-Ausbildung, die ich Ende 2020 gemacht habe. Also ich habe mich an den Rande des Burnouts gebracht, habe dann, oder 2021 habe ich die angefangen, zum Transformational Embodiment Coach, und habe das erste Mal mich mit mir selber beschäftigt und herausgefunden. Es war damals noch eine Mastermind-Kollegin, die hat im Oktober 2020 zu mir gesagt: Oh, Nicole, your mindfuck is fucked up. Your mindset is fucked up. Die zu mir gesagt. Und ich so: Wie meinst du das? Und sie so: Ja, du musst mal ein bisschen an deinem Mindset arbeiten. Und ich dachte eben, wie gesagt, die sitzen alle auf ihren Yoga-Kissen mit ihren Räucherstäbchen. Lass mich mit dem ESO-Quatsch in Ruhe. Ja, so ein Bullshit. Thinking into results, so ein Blödsinn. So ein Quatsch, echt. Und die hat aber dann zu mir gesagt: Weißt du was? Probier doch mal jeden Tag ein bisschen zu meditieren, eine Viertelstunde zu meditieren. Und ich dachte mir so: Meditation, ey, pff, ich brauche eine Strategie, die funktioniert, sonst nichts anderes. Und nichtsdestotrotz habe ich es ausprobiert, weil irgendwo hat mich doch irgendwas in mir gerufen und gesagt: Okay, ich
Mach,
habe
was der
alles.
Coach sagt. Wenn du es schon bezahlt hast, mach, was der Coach sagt, sage ich immer.
Ja, also sie war tatsächlich eine Mastermind-Kollegin von mir. Also meine Coachin war eher so mehr machen, machen, machen. Also das war eher so ein Hustle-Environment auch. Und naja, auf jeden Fall, nichtsdestotrotz war es aber passend zu mir. Ich war ja so ein Hustler, deswegen war ich auch in so einem Hustle-Programm. Und die Kollegin da von mir, die sagte dann eben: Meditier mal. Dann habe ich das gemacht, 3 Monate lang, jeden Morgen eine Viertelstunde. Das war die Hölle für mich, weil meine Gedanken sind natürlich mindestens 180 Meilen die Stunde gerast. Und mein Nervensystem war echt komplett durcheinander. In der Zeit ist doch ja auch meine Mutter gestorben. Also das war auch genau dieser Zeitpunkt. Meine Mutter ist 2018 im Dezember gestorben. 2019 war das mit dem Startup, das pleite ging. Und 2020 war ich dann wirklich voll in diesem Aufbau und Vollgas. Und 2021 dann in der Ausbildung bin ich zur Ruhe gekommen. Also ich habe angefangen, wirklich mich zu verstehen, mein Nervensystem zu verstehen, Traumaarbeit zu verstehen, ne? Weil ich bin auch Trauma ausgebildet, auch wenn ich keine Therapeutin bin. Und wirklich zu erkennen, dass das auch ein traumatisches Erlebnis war mit meiner Mutter, abgesehen von allen anderen Kindheitstraumata, die wir alle mit uns rumschleppen, weil unsere Eltern uns null reflektiert waren und es so gar nicht mit ihren Emotionen auch klar kamen, etc. Und ich habe wirklich angefangen, mich damit in der Tiefe zu beschäftigen, nicht nur in meiner eigenen Transformation, sondern ich habe dann auch erkannt im Außen, wieso Menschen umsetzen und wieso viele Menschen nicht umsetzen, warum Menschen prokrastinieren und andere eben Vollgas geben. Konnte erkennen, dass mein Vollgas geben, meine Perfektion ein starker Motor ist, was Positives ja ist. Aber auf der anderen Seite, der Ort, von dem die Perfektion kam, nämlich von der Angst, ein ganz ungesunder Ort ist. Und die Angst ebenso ein starker Motor ist. Ja? Aber wenn du das lernst zu shiften und es in die Liebe drehst, in das Dienen gehst, in das Vertrauen auch gehst, dass die Dinge, die du machst, richtig, richtig weit bringen werden, dass das genauso ein starker Motor sein kann, dass es aber eben nicht angstgetrieben sein muss. Und das hat für mich in dem Jahr 2021 dann die totale Veränderung gebracht. Ich habe meine ganze Positionierung verändert, weil ich war zuerst als Positionierungs- und Personal Branding-Strategin positioniert. Ich habe meine Positionierung geändert. Ich habe das Embodiment mit reingenommen in meine Arbeit, die Mindset-Arbeit in meine Arbeit integriert, etc. Erstmal nur heimlich.
Was
Weil ich mich
könnten
nicht.
die anderen denken von der Strategin Nicole, oder?
Ja, jetzt ist die total bekloppt geworden. Jetzt sitzt die auch so Yoga, ihr so Kissen mit ihren Räucherstäbchen und so weiter. Ne? Also
Ist
das war
so
für mich
krass.
wirklich, also wirklich krass, auch so dieses Image, das ich mir aufgebaut habe, dass die Personal Brand, die ich aufgebaut hatte, wieder niederzureißen. Das war für mich ein Prozess. Und ich glaube, der Prozess hat tatsächlich bis letztes Jahr Oktober auch gedauert, dass ich das wirklich, das, was ich lehre, verkörpere, ja, dass ich wirklich diesen Embodiment-Anteil auch wirklich drin habe und sage, nein, die Strategie ist wichtig. Ich glaube auch nach wie vor daran, dass Strategie ein wichtiger Bestandteil des Erfolges ist. Aber das Mindset und die Verkörperung oder das Embodiment, unsere Gedanken, unsere Gefühle, die spielen eine so maßgebliche Rolle, dass es scheißegal ist, welche Strategie du anwendest. Die Strategie fällt nämlich auf keinen fruchtbaren Boden, wenn du in deiner Identität, in deinem Sein jemand bist, der nie genug ist, bei dem es nie richtig ist, der immer anders ist als alle anderen. Ja, dann funktionieren natürlich auch die Strategien bei dir anders als bei allen anderen. Haha. Also auch so dieses Rebellische, was in Menschen steckt, ja, wenn sie das nicht leben, was das macht mit einem, ja, wie das dich so unglaublich, wie soll ich sagen, ausbremst und von deiner eigenen Größe ja komplett abhält, in deine eigene Größe auch zu treten.
Richtig, richtig schön, liebe Nicole. Also es ist super spannend. Ich finde das auch total, das, was du sagst. Also ich gehe da voll mit dir d'accord und dieses eben die Strategie. Ich sehe auch, dass es wichtig ist. Man braucht irgendwie eine, aber es kommt auch darauf an, aus welchem Ort sie kommt. Was ich jetzt auch zum Abschluss jetzt einfach nochmal zusammenfassen möchte, weil ich das auch so wichtig fand, dass das so nebenher gesagt, aber ich finde es so krass wichtig, ist dieses Perfektion ist ja erstmal nichts Schlechtes. Also weißt du, sondern wenn ich das mache, weil ich einfach etwas schön machen will und weil ich einfach so vielleicht auch Ästhetik, für Ästhetik so ein Gefühl habe und da einfach so viel Liebe reinstecke und eben nicht aus diesem Ort der Angst, dass das durchaus seine Berechtigung hat. Aber die Frage ist eben, wie mache ich das? Ich könnte mit dir auch noch stundenlang sprechen, obwohl wir jetzt schon vorher gesprochen haben und jetzt nochmal gesprochen haben, aber die Zeit geht so schnell rum. Ich würde sagen, ich würde an dieser Stelle einfach sagen, gibt es noch irgendwas Wichtiges, wo du sagst, so, hey, für alle, die hier auch zuhören, sind ja viele Unternehmer, Unternehmerinnen, vielleicht manche, die am Start sind oder die ihre nächsten Level erreichen wollen, so vielleicht von Fünfstelligkeit in die Sechsstelligkeit, so im Jahr und dass das einfach, das ist ja so was Großes. Was würdest du sagen bei dir, was war der, oder was kannst du den Menschen hier sagen, worauf sollen sie hingucken oder was ist das eine Ding, wo du direkt sagst, ja, das ist total wichtig, damit das und das passiert?
Also ich glaube, der größte Wachstumsschritt war für mich diese Verkörperung meiner eigenen Expertise. Weil das, was ich dir eben erzählt habe, alles, ne, ich meine, ich habe einen Lebenslauf gehabt, oder ich habe den immer noch, ich habe einen Lebenslauf, wo manche Menschen denken, ich habe vorhin gar nicht erzählt, ich habe auch noch in der Formel 1 gearbeitet. Also ich habe einen Lebenslauf, wo Menschen denken, wow, Alter,
Wow.
was ist denn das für eine krasse Powerfrau? Das war aber nicht mein Selbstbild. Mein Selbstbild war die Kleine, die nicht auffallen will, die keine Neider anziehen will, die gar nicht über Geld reden will, etc. pp. Das heißt, wenn du dir nicht erlaubst, deine eigene Expertise wirklich voll und ganz zu verkörpern und die geile Arbeit, die du machst und die geilen Ergebnisse, die du mit deinen Kunden auch erreichst, voll und ganz zu claimen, würde man auf Englisch sagen. Also wirklich zu sagen, das ja, das ist die
Wie
Arbeit, die
mache
ich
ich das?
mache.
Also wenn jemand dich fragt konkret, wie mache ich das? Wie claime ich das? Okay, habe ich einen geilen Lebenslauf, aber in mir drinne ist, ich weiß, das ist eine, vor allem in 2 Minuten am besten, ja? Aber, ja, aber so on point.
30 Sekunden.
Ja, genau. Aber so eine Sache, wo du sagst, so, okay, das hilft dir, in diese Verkörperung reinzugehen, das so on point zu machen. Ich
Ja,
weiß,
also
das ist ein Ding, aber
für mich ist es meine Routine. Also die Routine jeden Tag, die ich für mich etabliert habe. Und ich glaube auch daran, dass jeder da seinen eigenen Weg finden darf. Also ich habe eine Morgenroutine, weil das zu mir passt und für mich wirklich absolut richtig ist. Und in meiner Morgenroutine verbinde ich mich mit mir selber und meiner höheren Version und mit meinem höheren Selbst. Und die Abfolge an Dingen, die ich mache, das kann ich natürlich auch teilen. Ich meditiere, ich mache Yoga, also ich komme in den Körper zurück, weil ganz oft versuchen wir, das im Kopf zu machen. Wie mache ich das, ist eine Kopffrage. Und die genauen konkreten Schritte dahin, die Antwort findest du leider nicht im Kopf, sondern die Antwort ist in dir zu finden, in der Verbindung zu deinem Herzen, in der Verbindung zu deinem Halschakra, also überhaupt zu den Chakren, dass deine Energie die richtige ist, also die richtige in Anführungsstrichen, die Energie dieser erfolgreichen Unternehmerin, die Identität dieser erfolgreichen Unternehmerin, die diese Ergebnisse schon hat. Und das ist für mich eben in meiner Morgenroutine, habe ich da eine unterschiedliche, also so eine Mischung aus Körperarbeit. Also ich benutze zum Beispiel EFT fast jeden Tag, wo ich, also Emotional Freedom Technique, wo ich Energien und Emotionen abfließen lasse. Mache ich auch zwischendrin mal, wenn ich merke, ich habe Angst oder ich bin gestresst oder jetzt würde ich gerne was sagen, verwässere aber jetzt doch eher meine Botschaft, ob das jetzt ein Social Media Post oder eine Story ist, ne, wo ich dann versuche, wieder alles so angepasst zu formulieren, etc., dass ich in solchen Momenten das erkenne und dann innehalte. Und das funktioniert erstmal in meiner Welt tatsächlich über das Nervensystem, dass du dein Nervensystem so reguliert hast, dass du dich selber wirklich sehen kannst und wahrnehmen kannst. Und die Verbindung mit dir selbst, mit deinem Herz und deinem höheren Selbst ist das, was nachher dann auch das Ergebnis bringt. Und in deine Größe zu treten, tust du nur, wenn du immer wieder deinen Körper spürst und dir selber immer wieder sagst, wie großartig du bist. Ja, also ganz viel, wir wissen alle, Mindset ist nichts anderes. Also Mindset ist nichts anderes als Training. Ja, es ist eine Trainingssache, sich jeden Tag zu sagen, hey, ich liebe mich. Im Spiegel zum Beispiel mache ich auch jeden Tag. Dreimal mindestens 15 Mal hintereinander sage ich zu mir selber im Spiegel, ich liebe dich oder ich liebe mich, je nachdem, was sich gerade im Moment stimmiger anfühlt. Gepaart mit der Meditation, dem Yoga und eben den Körpertechniken, die ich nutze, verbringe ich jeden Tag sehr, sehr viel Zeit mit mir selbst. Und wir glauben ja immer, dass das im Business oder überhaupt in der Welt, dass das egoistisch ist, ja, dass wir, wenn wir uns selber an erster Stelle stellen, dass das totaler Egoismus oder Selbstherrlichkeit oder sonst irgendwas ist. Und ich halte das aber für absolut unumgänglich, weil nur so kannst du wirklich in deine Kraft kommen, in deine Größe treten, wenn du dich um dich selber sehr, sehr gut kümmerst.
Bin ich voll bei dir. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Nicole. Es war großartig und das, was du jetzt als Abschluss gesagt hast, kann ich alles zu 100% unterstreichen. Weil das ist genau das, was ich auch mache. Und ich habe schon heute in unserem anderen Interview gesagt, wir machen das Gleiche und doch nicht das Gleiche, weil wir einfach absolut unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und es
Obwohl
war
wir beide
mir,
dunkle Haare haben und weißes Oberteil
ja, und
heute an.
weiße heute. Also es war mir eine Riesenfreude, liebe Nicole, dich dabei zu haben. Vielen, vielen Dank, dass du das, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und liebe Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn dir das gefallen hat, dann teile gerne diesen Podcast. Vielleicht ist die eine oder andere Aussage dir ganz präsent gekommen, dann teile sie mit uns, dass wir wissen, was dich genau heute aktiviert hat, was dir gefallen hat und verlinke uns beide. Ich freue mich sehr und ich sage, Nicole, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden. Du würdest uns auch helfen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und uns eine Bewertung schreibst. Mein größter Wunsch ist es, dieses Wissen an möglichst viele Menschen weiterzugeben, um so das Leben ein Stück zu einem besseren und liebevolleren Ort zu machen. Wenn du etwas mit uns teilen möchtest oder mehr von uns hören magst, findest du uns auf Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn oder auf unserer Webseite. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Danke, dass du da bist und ich freue mich auf dich bei der nächsten Folge. Deine Beate.